Hallo und herzlich willkommen auf der Welpenrange. Hallo Tanja.
Hallo Silvi, du hast schon wieder mein Intro geklaut.
Ah ja, das hättest du mir jetzt vorher wieder sagen müssen.
Dass egal.
Ja, aber dafür hast du natürlich den Sound im Hintergrund, den wir sicher heute auch...
Das ist nicht das Sound of Silence, kann ich euch schon mal sagen.
Ja, aber du hast gerade zu mir gesagt, dass das Kerlchen rumschreit.
Ja.
Bei den ganzen Weibern.
Ja, der hat jetzt gerade mal gemeint, er müsste seine Stimme erheben, aber jetzt hat sich Yumi reinbequemt und jetzt ist auch echt Ruhe hier.
Ja, gut. Schau, Mami da, alles gut.
Mal schauen, wie lange.
Okay, wir machen heute ein Q&A. Wir arbeiten uns mal durch die Follower-Fragen von Instagram. Ja. Gucken wir mal, was wir alles schaffen. Wir fangen einfach mal von vorne an, würde ich sagen.
Ja, hau rein.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut.
Zu allem bereit und zu nichts zu gebrauchen, oder wie war das?
Ach, aber, nee, das stimmt ja so nicht. Okay, so, die erste Frage ist, waren die anderen Hündinnen bei der Geburt mit im Raum und wie haben sie sich verhalten?
Nee. Also ich hatte das, glaube ich, im vorigen Podcast schon erzählt. Mhm. Dadurch, dass sich das ja so lange hingezogen hat, habe ich die dann tagsüber reingelassen. Aber als mir dann klar war, dass es jetzt dann wirklich losgeht, habe ich sie alle verbannt.
Das machst du eigentlich aber fast immer so, ne?
Ja, mache ich immer so.
Ja.
Weil die wollen dann, sobald es quietscht und sobald es hektisch wird, habe ich dann da 3 Plüschärsche in meiner Welpenbox sitzen, die alle der Meinung sind, sie würden das total gut managen können. Und da habe ich keine Nerven für. Also ich habe die nie, wenn die Geburt wirklich losgeht, habe ich die anderen Hunde nie mit dabei.
Ja, es wäre diesmal echt stressig geworden, weil die Welpen ja so schnell kamen, die ersten. Ja. Wenn du dann noch 3 erwachsene Hunde um dich rum hast, ich glaube, dann wäre es für dich ein bisschen hektisch geworden.
Ja, also es ist immer hektisch einfach aufgrund der Situation. Und da brauche ich echt, also da nervt es mich schon, wenn die Katze hier rumstromert.
Mhm.
Die dann ja auch, weil ich da drin sitze, wo ich eigentlich nicht reingehöre, dann ja auch den Rüssel da reinstreckt und dann auch noch meint, sie müsste da jetzt ganz dicht bei der Sache sein und wirklich ganz genau hingucken. Und da scheuche ich wirklich alles raus, was Puls hat.
Okay, dann haben wir, oh, das ist eine spezielle Frage, verliert Yumi auch so viel Fell wie Saika beim letzten Wurf?
Ja, aber das tun sie erst, wenn die... Also kurz nachdem die wirklich abgestillt haben.
Mhm. Ja, okay.
Also sie verliert jetzt auch Fell. Sie hat aber schon Fell verloren, als sie noch tragend war, aber was jetzt einfach mit dem ganz normalen Fellwechsel zusammenhängt.
Mhm.
Also im Moment haaren alle wie Hulle. Aber die würde auch so nackig aussehen irgendwann. Blöderweise auf den Winter dann. Das ist immer ein bisschen uncool.
Ah ja, gut, muss sie halt wärmen, ha?
Ja.
Okay.
Mal gucken, wie sie das dann in Schweden findet, wenn es richtig, richtig kalt ist im Dezember. Aber ja, ich habe ja ein paar Mäntel geschickt gekriegt und da passt der ein oder andere auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja ausgestattet. Sehr gut. Dann haben wir, ist Yumi gegenüber den anderen aus dem Rudel grob oder verbietend?
Also, erstmal gar nicht.
Mhm.
Aber das war, glaube ich, am ersten Tag, habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin in die Küche gegangen und habe die Chichi jetzt nicht und habe die Wärmflaschen aufgefüllt.
Ja.
Also habe quasi kochendes Wasser gemacht. Und dann habe ich das Knurren gehört und dann habe ich den Kopf durch die Durchreiche gesteckt von der Küche ins Wohnzimmer und habe gesehen, dass Saika in der Welpenkiste saß und hat Yumi, die rein wollte, die Zähne gezeigt.
Oh, das ist natürlich nicht gut.
Und dann bin ich aus der Küche raus und habe gesagt, so nicht.
Mhm.
Und dann habe ich sie alle rausgeschmissen. Und zwar komplett raus aus dem Wohnzimmer. Ja. Weil ich gesagt habe, also das kann ja nicht sein, dass ich hier den Raum verlasse und dann bricht hier der absolute Chaos aus. Aber vom Ding her wäre die nicht so.
Mhm.
Also das war einfach dem geschuldet, dass es einfach eine bodenlose Frechheit ist.
Ja.
Aber da sieht man noch mal einfach, wie man doch mit dieser Bedeckung in diese Rudelhierarchie eingreift.
Ah ja, das verändert alles, ne?
Ja, weil halt einfach normalerweise die rangniedrigen Hündinnen eigentlich nicht gedeckt werden dürfen. In der Rudelhierarchie wird eigentlich immer, werden immer die stärksten Hündinnen gedeckt.
In dem Fall meistens.
Ja, nicht
ne?
nur, ja, nee, nicht unbedingt. Also die Rudelstärksten, also nicht unbedingt die Ältesten.
Ja, aber wenn du von einem klassischen Wolfsrudel ausgehst, hast du das Elternpaar und dann quasi drunter. Das heißt, das Elternpaar, das ist ja immer so ein Ding, das ist ja mittlerweile auch schon völlig überholt mit Alpha-Theorie etc. Mhm. Aber normalerweise hast du ein Elternpaar und dann eben andere Wölfe mit dabei, die verschwippschwägert quasi sind. Mhm. Oder du hast auch Wölfe, die sich zum Beispiel zusammenschließen, das gibt es auch.
Ja. Also auf jeden Fall hat man das schon gemerkt nach der Bedeckung, dass die sehr doll die Yumi runtergedrückt haben, obwohl die ja von sich aus eigentlich gar nicht so ist, dass sie da irgendwie drauf pocht auf irgendwelche Status oder so. Aber die haben sie schon ganz schön immer wieder, also Saiki stand voll oft in T-Stellung vor der, also das haben wir in Schweden schon gemerkt, da hat Mitra schon gesagt, was haben die denn für ein Problem? Und da siehst du, dass das denen eigentlich nicht richtig in Kram gepasst hat, dass die Lütte jetzt quasi Mutter wird und damit halt einen Status erreicht, ja.
Aber denkst du nicht, dass das so ein Kompetenzding ist? Weil zum Beispiel Saiki weiß ja, wie es funktioniert. Also wenn man jetzt mal ganz platt denkt, ne? Sie weiß, wie es funktioniert, sie hat schon Welpen gehabt und jetzt kriegt das auf einmal Yumi, dann müsste ja theoretisch Saika denken, dass sie mehr Kompetenzen hat.
Ich glaube, hier denkt jeder, dass er mehr Kompetenzen als der andere hat und Peppi ist da safe an der Spitze. Ja,
also als Uroma mittlerweile, weißt du, also.
Ja, also ich kann dir, ich bin jetzt auch kein Hundepsychologe, woran das jetzt ganz genau liegt, aber also diese feindliche Übernahme hat Pepper ja auch schon probiert. Mhm. Ja, es scheint irgendwie so ein Running Gag zu sein. also du hast es ja auch mal, dass in der Gruppe Hunde, wenn du aus dem Raum rausgehst, eine Hündin versucht, die Welpen der anderen tot zu beißen. Ja, das gibt's ja auch.
Leider, ja.
Das ist auch schon des Öfteren bei Züchtern passiert. Die Bedenken hätte ich jetzt gar nicht. Ja. Aber schon dieses, ich setze mich mit meinem Plüschhund dann da rein und wenn dann die wirkliche Mutter kommt, dann sage ich, der verpiss dich.
Mhm. Ja.
Also das durchaus, ja. Und dann aber noch so, dass ich dann irgendwann auch noch Pepper und Saika in die Plötten kriegen, ja. Weil Pepper dann sagt, also ganz ehrlich, ihr könnt mich alle mal, wenn hier einer welpen kann, dann bin ich das, ja.
Ja.
Von dem her,
Kompetenz,
ja.
Kompetenz, sage ich dann nur, Kompetenz.
Genau, die dürfen da mal ran. Mhm. Unter meinen Spielregeln, ja, also ich bin da halt immer dabei.
Ja.
Und ich hatte jetzt auch vorher mal eins von den Babys draußen und dann sind sie natürlich alle, dann stehen sie wirklich alle da und glotzen. Aber das mag Yumi nicht sehr gerne. Also die möchte nicht, dass du irgendwas aus dem Welpengehege rausnimmst. Mhm. Das möchte sie auch nicht, wenn kein Hund dabei ist.
Spannend.
Habe ich gemerkt, als ich das Video gemacht habe. Aber das ist immer das Thema. Also das merkst du auch, wenn es an Bilder oder so geht und du nimmst da mal einen Welpen raus, dass die Mutter, also die steht wie ein Presser neben dir.
Mhm.
Obwohl da ja noch 6 andere Welpen liegen, um die man sich kümmern könnte. Aber das mögen sie alle nicht so, wenn du einen wegnimmst von der Gruppe.
Ja, aber krass, ne?
Wie die hat sich aber durch alle Würfe gezogen. Ja, ja, total.
Ich glaube, das ist so ein Instinkt vielleicht auch, ne?
Ja, auf jeden Fall ist es Instinkt. Auf jeden Fall.
Okidok. So, dann haben wir, ob du alle Welpen unterscheiden kannst.
Ja, das ist ja bei dem Wurf nicht so schwierig.
Wegen den Farben und den auffälligen Zeichnungen.
Ja, wie gesagt, die Brauntöne, wenn du sie jetzt nicht nebeneinander liegen siehst, finde ich schwierig. Aber die Zeichnungen sind einfach total unterschiedlich.
Krass, ne? Also diesmal ist es wirklich sehr, wie soll ich sagen, also sehr deutlich einfach. Weil du auch also gesagt hast,
selbst für Menschen, die so ein schlechtes Gedächtnis haben wie ich, ist es gut machbar.
Super gut. Dann, also das ist keine Frage, aber da steht schönste Welpchen. Das nehmen wir natürlich auch hier mit rein.
Das ist ja, ich muss echt sagen, dass ich den Wurf optisch echt einen Knaller finde.
Ja, mega. Mhm, genau.
Ja.
So, dann die nächste Frage. Ist eine Wurfbox in jedem Fall nötig?
Also, das ist immer die Frage, was ist nötig und was ist nicht nötig. Das ist wie wenn ich eine Mutter frage, ist es nötig, dass jedes Baby ein eigenes Bettchen hat?
Ja.
80 Mütter sagen dir ja und 20 sagen dir nein. Die kann auch in meinem Bett schlafen. Ja, fragst du den Mann, sagt er dir vielleicht was anderes. Weiß ich nicht. Also ich finde, die Hunde nehmen es gerne an. Mhm. Ja, also wenn die das jetzt richtig doof fänd, würde die Welpen die ganze Zeit da rausschleifen.
Genau, ja. Mhm.
Und das tut sie nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die eine Wurfkiste, die noch in irgendeiner Form, es haben ja einige Züchter, haben dann noch so einen, wie so ein Vorhang drüber, das würden die, glaube ich, noch gerne mögen. Mhm. Also es darf schon, genau, es darf schon sehr höhlich sein. Und es ist jetzt immer noch so, ich habe hier Madame gerade wieder unterm Rhododendron rausgezogen. Also es ist immer noch im Grabefieber, ja. Also ja. Es ist immer noch, hat sie dieses Gefühl, sie müsste überall Löcher buddeln. Zur größten Freude meines Gartens renne ich die ganze Zeit hinter Yumi her und verbiete ihr, an allen Ecken und Enden irgendwo ein Loch zu graben, weil es mich gerade echt nervt, ja.
Ja, aber es ist natürlich ein natürliches Verhalten, ne?
Das, absolut. Ja. Und das, also selbst noch, ich sage jetzt mal, so lang nach der Geburt, also hast du immer noch dieses, dass sie eigentlich am liebsten das Ding, die Welpen wahrscheinlich unter der Kastanie gekriegt hätte, ja. Mm.
Ja.
Da hat sie ja das nächste Loch gebuddelt.
Dazu gab es das Video, ich weiß.
Ja.
Okay, so, dann kommen wir zu der Frage, wie häufig gab es bei dir schon eine Erfahrung mit der Totgeburt? Das war die erste, ne?
Ja, hatten wir im letzten Podcast genau. Schon gesagt, hatte ich ja noch nie.
Mhm. Genau. So, dann könnten zwei oder mehrere Welpen in einem Rudel beziehungsweise bei der Mutter bleiben oder nicht? Das ist, glaube ich, eher so eine theoretische Frage.
Ja, also ich kenne eine Züchterin, mit der habe ich ganz viel Kontakt, die mag ich auch total gerne. Die hat, glaube ich, 4 aus einem Wurf behalten.
Mhm. Ist halt auch die Frage, wie viele Kapazitäten man selber hat. Es sind halt 4 Welpen.
Genau.
Dann. Ne?
Ja, also und wie viel Erfahrung du hast. Mhm. Also ich würde den Teufel tun, ein Geschwisterpaar weder zu behalten, noch irgendjemand dazu zu raten, ein Geschwisterpaar zu nehmen. Ja man kann das. Ich schreien wieder 20 Leute, ja, aber das gemacht und das geht. Ja, aber in der Regel würde ich es nicht tun, mhm. weil die zwei halt sehr close sind. Also es gibt, mhm. also wenn es wirklich schlimme Beißereien gibt, sind es oft Geschwister, weil die so ein ganz krasses Konkurrenzding am Laufen haben oder die haben so eine enge Bindung, dass die immer gerne miteinander diskutieren und du da wenig Vetorechte hast.
Mhm. Ja.
Und wie gesagt, ich bin auch kein Freund davon, viele gleichaltrige Hunde zu haben. Ich habe auch gerade wieder die Frage gekriegt bei Instagram, ob ich was behalte und habe es auch wieder beantwortet und habe gesagt, ich habe 2 Hunde unter 3. Mhm, ja. Dann hätte ich 3 Hunde unter 3. Und dann hast du halt nachher 3 alte Hunde auf einen Schlag. Dann ist einer 12, genau. einer 13, einer 14.
Ja.
Und das ist, wenn du da 2 Demente hast, dann kannst du dich erschießen. Das ist wirklich nicht witzig, ja?
Ja, du denkst halt da auch schon weiter voraus, ne? Die Hunde können im Alter halt Dinge bekommen. Ja? Das ist, ja.
Genau, und das ist halt, also mitunter, ich habe ja toi, 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 auf Holz klopfen, ich hatte ja bisher immer Glück, ja, dass meine Hunde, also die Scheiß ja, also ab davon, dass sie halt irgendwann taub und blind war, ja, das ging bei mir aber noch relativ gut, weil ich dann einfach irgendwann gesagt habe, naja, mit 16 war ihr Bewegungsdrang dann auch nicht mehr so. Für die ist okay, wenn die mit uns morgens 1,5 Stunden mit im Garten ist oder wenn ich halt meinen Stall mache und dann nachmittags nochmal irgendwie mit der den Feldweg hoch und runter laufen. Mhm. Aber ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo wohnst, das ein bisschen urbaner ist, ja, dann heißt es halt für dich, der Hund ist dauerhaft an der Leine, mhm. ja, weil du kannst den nicht mehr losmachen. Die sieht dich nicht mehr und die hört dich nicht mehr, ja.
Ja.
Und das dann bitte mal 3, dann hast du vielleicht 1 Blinden, 1 Tauben und der dritte hat noch Vestibularsyndrom oder irgendwas, weißt du, was dich richtig einschränkt, ja, dann vergiss es, dann kannst du deinen Job da niederlegen. Dann bist du eigentlich hier die Amme von 3 Hunden, weil du genau. dann, also das ist ja wie ein Welpe nachher, wenn die wirklich alt werden, ja.
Und es ist wie ein Vollzeitjob, wenn du das mal 3 hast.
Genau, dann der eine kann den Urin nicht halten, der nächste kann den Kot nicht halten, der dritte steht nachts auf und bellt die Wand an, weil er nicht mehr weiß, wo er ist. Also da muss man auch ein bisschen irgendwie, glaube ich, an das denken, was dann vielleicht auf einen zukommt, wenn die dann alle mal älter werden. Ja. Und ich habe ja im Podcast schon öfters gesagt, ich finde eigentlich 3 Jahre Abstand wirklich perfekt. Mhm. Ja, das hatte ich mit Pepper zu Ayame fast und mit Ayame zu Saika. Das finde ich echt einen coolen Abstand, ja. Mhm. Auch 2,5 gehen, ja, oder 4. Aber jetzt, wie gesagt, Yumi 2,5, Chichi 14 Monate, mhm. ja. Und jetzt noch ein Welpen dazu, das ist...
ja.
Also man hat die Kombi an Pan und Chichi ja auch schon gesehen. Mhm. Da war die Chichi noch nicht ganz ein Jahr und der Pan dann irgendwie so 14 Wochen oder 15 Wochen mhm. alt. Ja, also ich meins ist es nicht.
Okay. Ja, mag ja für den einen oder anderen anderes sein oder die haben andere Kapazitäten und haben andere Lebenswünsche, dann kann man das ja gerne machen.
Ja, klar.
Genau. So. Oh, da geht es wieder um introvertiert und extrovertiert, eins unserer Lieblingsfragethemen. Wirkt es sich auf die Welpen aus, ob die Eltern introvertiert oder extrovertiert sind?
Liebe Grüße an Anita Balser. Sie sagt ja, ich sag nein.
Jo, wollen wir es vielleicht mal kurz in die Menschenwelt ziehen? Das Top-Beispiel, also, du und dein Bruder.
Genau. Selbe Eltern,
ja.
gehe ich mal von aus, ja, wenn doch. Sie uns nicht angelogen
doch,
haben.
Doch, doch.
Und mein Bruder introvertiert, ich absolut extrovertiert. Also ja. ich glaube, viel extrovertierter kann man nicht sein, ja.
Ja.
Und ich also ich glaube, es hat damit nichts. Ich habe witzigerweise habe ich mich jetzt sehr viel in den letzten 48 Stunden mit Züchtern unterhalten, die mich gefragt haben, wie ich das geschafft habe, so viele Mädchen zu kriegen.
Ich habe es bestellt beim Universum.
Ja, genau. Also es ist ja auch ein bisschen rasseabhängig. Also es gibt ja Rassen, wo Rüden total gehypt werden und kein Mensch Hündinnen möchte.
Absolut. Ja.
Zum Beispiel beim Dobermann, ja. weiß ich es ziemlich sicher. Ja.
Ja. Na, ist so.
Also bei unserer Rasse, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Aussie ist, aber beim Border Collie hat sich es eigentlich immer durchgezogen, mhm. dass die Leute eher eine Hündin mhm. möchten. Mhm. Ja.
ja.
Ich hatte bei dem Wurf wirklich Glück, weil ich hatte sehr ausgeglichene Leute. Also ich hatte wirklich auch 3-4 Leute, die einen Rüden wollten. Oder ich hatte 2, die sicher einen wollten und 2, die gesagt haben, ihnen ist es im Prinzip egal. Ich hatte es ja auch schon umgekehrt. Im B-Wurf hatte ich 5 Jungs, 1 Mädel.
Mhm, genau.
Aber so viel Hündinnen das ist. Wobei ich ja die letzte Zeit immer Glück hatte. Ich hatte in den letzten 2 Würfen immer mehr Hündinnen als Rüden.
Das ist wahr, ja.
Aber 7-1 ist natürlich der Knaller. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, das könnte damit zu tun haben, weil Pepper hat sich ja immer sehr, sehr früh decken lassen. Mhm. Die stand ja schon sehr früh mhm. für den Rüden. Und die Yumi ja auch. Yumi hätte sich ja am Mittwoch oder am Dienstag schon decken lassen. Da wollte aber der Brave ja noch nicht. Und irgendwann hat er es ja uns zuliebe gemacht, weil wir im Dorf in Senkel gegangen sind, dass er dann am Donnerstagabend nach 3 Stunden gesagt hat, bevor die jetzt hier jeden Tag mit dem Aperol Spritz sitzen und uns beim was auch immer zugucken, jetzt bringe ich es halt hinter mich. Aber ich denke halt, dass das richtig durchschlagende, der richtig durchschlagende Deckakt, der am Samstag war, der eigentlich gar nicht mehr geplant war, mhm.
Kann gut und, sein. Ja, im genau, Nachhinein ich glaube, ist ja immer schwierig, ne? Also.
Genau, ich glaube halt, weil ich sonst immer sehr frühe Bedeckungen hatte, ja, dass es vielleicht tatsächlich so ist, dass wenn der Rüde später deckt, also schon im Eisprung oder nach dem Eisprung, dass es dann eher Mädels gibt. Aber wie gesagt, das ist eine reine Dummtheorie von der Frau Köhler.
Die wir nicht wissenschaftlich beweisen
nicht
können.
Nicht wissenschaftlich fundiert. Genau. Das ist einfach nur mal so ins Blaue rausgeschossen, ja.
Okay, gut. Dann ist die nächste Frage, ob Psyche noch mal einen Wurf bekommen soll.
Das ist im Moment, wie gesagt, ich habe so viele Möglichkeiten in meinem Kopf, ja. Mhm. Also ich hätte gerne noch 2 Würfe mit Psyche gemacht. Mhm. Dann hätte sie 4 gehabt wie Pepper, was aber wirklich absolute Obergrenze ist bei mir. Mhm. Ich hätte gerne noch einmal Brave mal Saiki. Mhm. Da möchte ich aber erst mal wissen, wie der Brave-Wurf sich entwickelt.
Okay. Ja.
Fände ich auch eine geile Kombination. Mhm. Und ich will auf jeden Fall Pan mal Saiki.
Spannend.
Und mhm. ich, und aus beiden würde ich gern was behalten, was natürlich total utopisch ist. Aber das wäre auf jeden Fall beides was, was ich mir super gut vorstellen könnte. Mhm. Aber ich glaube, dann will die Biggie auch was, also die Besitzerin von Brave.
Naja, irgendwann, ne? Will die vielleicht auch mal wieder was behalten, ne?
Genau. Mhm. Aber das, also das sind die zwei Sachen, die ich mit der Psyche so im Hinterkopf habe, was mir beides, also was ich mir beides mega gut vorstellen könnte.
Mhm. Ja, ich meine, die Zeit läuft halt immer gegen dich, ne? Psyche
ja, wird vor allen Dingen bei Psyche, genau, Psyche wird jetzt nächstes Jahr 6. Mhm. Das heißt, ich würde mit 6 noch einen Wurf machen und dann vielleicht mit 7 noch mal einen. Mhm. Aber Pan darf ja eh noch nicht decken. Pan ist ja noch zu jung. Ist ja noch
zu klein, genau. Okay, dann kommt die nächste Frage da quasi gleich anschließend, wie deine allgemeinen Zuchtpläne sind. Also nicht nur
das mit Seiten. Das ist eine gute Frage. zumal ich jetzt im Moment ja in meiner Seminarplanung bin für nächstes Jahr und wir jetzt im Oktober noch ein Seminar drin haben. Bis jetzt hatte ich es ja so eingerichtet, ich habe ja alles wieder ins Frühjahr reingeschaufelt.
Genau, ja.
Ja. Hätte dann auf jeden Fall im Juni noch Zeit, der ist komplett leer im Moment, ja. Mhm. Und dann hätte ich Zeit, im Prinzip, ich habe nichts wirklich ab August. Ich habe September, Oktober, November, Dezember komplett frei. Mhm. Weil ich eigentlich damit rechne, dass ich einen Herbstwurf habe. Mhm,
ja.
So, Möglichkeit 1. Ich habe gestern nachgeguckt. Chichi war am 10. März läufig. Das allererste Mal. Mhm. Das heißt, wenn die im 6-Monat-Rhythmus bleiben würde, wäre die wann läufig?
Was hast du gesagt? März.
Im September. Genau.
Ja.
Also jetzt. Mhm. Ja, im September. Also wird die im 6-Monats-Rhythmus läufig, würde die jetzt im September wieder läufig werden. Mhm. Und somit wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder. Ich sage jetzt mal September, Oktober. Ja. Mhm. Manchmal verschiebt sich das ja nach hinten immer so eine Woche oder zwei.
Ja.
Hätte Fahrradkette. Ja, das wäre ja die Variante 1. Chichi. Mhm. Im Januar habe ich einen Termin bei Dr. Koch für die Zuchtuntersuchungen.
Ja.
DNA habe ich ja schon gemacht, aber Augen und alles durchröntgen.
Jawohl, genau.
Gesetzt den Fall, die Gute ist überhaupt zuchttauglich.
Mhm. Ja.
Das heißt, müssen wir auf die Röntgenergebnisse warten. Möglichkeit 2, ich mache es wie bei Seika, direkt eine Wurfwiederholung mit demselben Hund. Also nochmal Yumi mal Brave. Mhm. Könnte ich auch machen. Mhm. Keine Ahnung, wann die läufig wird. Mhm. Manche Hündinnen machen nach dem Auszug ihren alten Rhythmus. Manche krempeln alles um. Bei Yumi war es ja eh schwierig mit ihren 8 Monaten.
Ja.
Wäre die zweite Variante. Und dann quasi 2 Jahre Pause.
Ja.
Variante 3, Saika mal Brave. Mhm. Keine Ahnung, wann Saiki läufig wird. Mhm. Weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken. Ich müsste mir das echt mal aufschreiben.
Du, das wäre so ein Heftel so für Züchter. Ha?
Also bei Pepper wär's jetzt, ist es jetzt wirklich uninteressant, weil die ist wirklich ganz aus dem Game raus. Mhm. Aber bei Saika müsste ich auch nachgucken. Weiß ich tatsächlich nicht. Ja?
Das hast du bestimmt irgendwo aufgeschrieben.
Genau, ja. Also habe ich die Möglichkeit Yumi mal Brave. Ich hätte die Möglichkeit Saiki mal Brave, mhm. wobei ich da erst mal warten will, wie sich der Wurf entwickelt.
Richtig, ja.
Und die dritte Variante wäre Chichi. Mhm. Ich habe gelesen, da kommt auch noch eine Frage. Wollen wir die gleich anschließend machen?
Also wenn du die meinst, die ich gerade sehe, da steht drin, wie Chichi mit den Welpen umgeht.
Nein, es gab auch irgendeine Frage, wo drauf stand, ob ich für die Chichi schon den Rüden ausgesucht habe.
Ja, dann, wenn du das auswendig weißt, ich habe ja hier 25.000 Seiten, dann beantwort's doch.
Weil da habe ich mir nämlich die letzten 3 Tage Gedanken drüber gemacht. Also, ich glaube, ich bin raus mit einem Arbeitswurf. Mhm. Weil ich im Moment nicht so im Game bin, dass ich wüsste, ich bräuchte einen total tiefen, entspannten Arbeitsrhythmus.
Okay, wir suchen weltweit, oder?
Fällt mir im Moment keiner ein, der jetzt, ich bin auch nicht so im Game, weiß ich renne nicht von einem Wettkampf auf den anderen. Mhm. Ja, ich Und theoretisch dürfen die das dann auch wieder nicht, weil ich ja die Welpe nicht in der ISDS großziehen werde. Also nicht mit den ISDS-Papieren. Ja. Das mache ich nicht. Hab da keinen Bock drauf. Ich bin letztes Mal schon aus dem Club geflogen, weil die unterschiedlichen Zuchtstätten nicht auseinanderhalten können. Habe ich auch einfach gar keinen Bock drauf. Mhm. Ich könnte natürlich in Schweden eine Zucht anmelden.
Ja, wäre auch eine Option.
Aber ganz ehrlich, dann kann ich auch eine auf meinen Mann anmelden. Das ist alles nicht meine Welt. Also wenn ich das nicht so machen darf, wie ich das möchte, bin ich bockig und dann mache ich es einfach anders. Ja? Also jetzt gibt es die Möglichkeit, ich könnte Chichi mal brave machen, weil der als Alltagshund echt ein cooler Vogel ist. Ja? Mhm. Ob dieses Ding überhaupt sich decken lässt, steht in den Sternen. Ja. Die stehen nie länger als eine Sekunde auf einem Platz. Ja, mal gucken. Die zweite Variante wäre, ich habe ein Miami-Kind. Mhm. Ja. Den habe ich mir jetzt noch mal genau angeguckt. Der wohnt auch hier um die Ecke rum. Mhm. Da würde ich, glaube ich, auch in der Läufig, wie gesagt, ich rechne damit, dass sie jetzt die nächsten 2-3 Wochen läufig wird, wenn sie einen 6-Monats-Rhythmus hat. Mhm. Ja.
Ja.
Dann würde ich mich mit dem mal treffen, wenn ich denke, dass sie sowas ungefähr wie in der Standhitze sein könnte. Ich würde es jetzt nicht mit Progesteron testen, aber ich würde so an Tag 12, 13 der Läufigkeit, würde ich mich mal mit dem Rüden treffen, um zu gucken, wie die überhaupt drauf ist. Mhm. Weil, also wir müssen natürlich aufpassen, dass das sie nicht tatsächlich deckt, ja?
Ja, dann hast du den nächsten Wurf, zack.
Ja, und vor allen Dingen alle nicht untersucht, das wäre eine Katastrophe.
Ja.
Aber das Problem ist, er ist halt kompletter Anfänger. Das heißt, das wäre ein Ayame-Sohn, ja? Mhm. Von 4 Welpen aus dem Wurf hüten 2. Mhm. Einer ist nie getestet worden und der dritte, also denjenigen habe ich mal getestet, der hat sich wirklich in Scheiß interessiert, ja?
Ja.
Aber es ist genetisch ja da, weil beide Geschwister hüten und über Ayame braucht man nicht reden, ja?
Ja.
Aber ich denke, das, was von Chichi an Hüte kommt, reicht für die Welpendicke auch, wenn da jetzt nichts kommt, ja?
Ja.
Aber der ist im Alltag ein cooler, ja? Und es ist Ayame-Linie.
Ja.
Bin ich ja sowieso kompletter Fan von, ja?
Ja, klar. Mhm.
Das heißt, da kenne ich die Genetik. Das ist nämlich ein Hund, den ich selber gezüchtet habe. Der wohnt nicht weit weg von mir. Ich müsste ihn aber komplett zuchtfertig machen.
Mhm. Ja, ja, ja.
Aber ich könnte erst mal testen, wie die sich überhaupt benimmt.
Ja, es ist ja die Frage, wie gesagt, also ich meine, das ist ja, sie steht ja tatsächlich also wenn die, nicht an einem Ort, also lange.
Genau, aber wenn du jetzt, wenn die jetzt so ist wie Yumi, wo ich es ja auch nicht wusste, ja, die nach 2-3 Tagen die Route weggeklappt hat und gesagt hat, jetzt hier komm sofort und gleich, ja, dann würde das, dann hätte das eine Chance, weil er hat halt auch noch nie gedeckt, ja? Ich meine, er ist ja auch Anfänger.
Ja.
Wenn die aber Chichi-Sachen macht und da wie so ein Geißbock durch die Gegend hüpft und den zwischendurch noch anknurrt und dann noch sucht, ob es irgendwo Schafe gibt, ja, dann macht es halt keinen Sinn, weil dann brauchst du echt einen richtig souveränen Rüden, der souverän deckt. Sonst wird das eine Katastrophe mit dem Tier, ja?
Ja, sonst wird es ja gefährlich.
Genau, das heißt aber, das könnte ich erstmal chillig ausprobieren, wie die sich überhaupt benimmt.
Mhm. Ja.
Dann ist das nicht so ein Tanz auf dem Drahtseil, weil das macht keinen Sinn. Ich stecke da 800-900 Euro rein, den zuchtfertig zu machen und dann wird das nicht mit den Zweien, weil für meine Mädels kann ich den nicht nehmen. Das ist verwandt mit allen.
Richtig.
Ja?
Ja, genau.
Das heißt, den könnte ich tatsächlich nur für die Chichi nehmen.
Mhm. Ja.
Genau. Wie gesagt, Brave würde gehen. Mhm. Ja, das ist jetzt, der deckt, keine Frage, ja, aber es ist jetzt auch kein Vergewaltiger. Das heißt, wenn die sich anstellt wie Big 7, wird das auch nichts, ja.
Na, weil er dann sagt, okay.
Dann sagt er, du, ganz ehrlich, das Ding hat eine Macke, ja. Was ich durchaus verstehen
Finde
könnte,
ich aber
ja,
auch weil, okay, weißt du? Wenn er dann,
ja, natürlich. Ne? Aber es gibt ja so Rüden, weißt du, für die ist es dann so krass wichtig, dass die das, die decken, egal wie, ja.
Ja.
Aber wie gesagt, das wäre halt noch die Option Nummer 3. Option 4 wäre, ich mache nächstes Jahr gar keinen Wurf und mache übernächstes Jahr 2. Mhm. I don't know.
Das war auch sportlich, ne?
Ja, erstens das und zum Zweiten wäre dann Saiki auf jeden Fall raus mit 4 Würfen, dann hätte die nur noch 3. Also sinnvoll wäre wahrscheinlich, Saiki decken zu lassen. Mhm. Die hatte jetzt die lange Pause, ja. Ja. Und wenn ich tatsächlich Pan-Saiki machen will, dann muss ich sowieso warten, ja. Mhm, ja. Das Jahr drauf, weil Pan muss ja auch 2 sein.
Ja, auf jeden
Fall. Und zuchttauglich, ja. Und bla bla bla.
Also ich bin super gespannt. Mit anderen Worten, du weißt noch nicht genau, welche Option du nehmen wirst, aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden hier im Podcast.
Genau. Also ich denke halt, es macht mehr Sinn, mit der Chichi eine Stufe runterzugehen und eher wieder Richtung Mischlinie. Weil... ich weiß nicht. Ich habe, das ist auch nicht mein Klientel.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja, also wenn wir über also so hochspezialisierte Hunde reden, wie auch Chichi einer ist, ja, hochspezialisierter Hund, dann sind wir eigentlich eher so in diesem offiziellen VDH-Bereich, ne? Von der Zucht her, im Prinzip.
Nee, dann sind wir in der Arbeitslinie.
Ja, aber Chichi ist ja Arbeitslinie, ne?
Genau, aber das ist nicht VDH.
Das ist das, was? Ist
ISDS.
ISDS? Was war ISDS, denn VDH? Was genau. Habe ich da im Kopf?
VDH ist Showlinie.
Ah, dann habe ich das einfach verwechselt.
Also die haben natürlich auch ihre eigene Arbeitslinie, aber VDH ist prinzipiell ja eher die Showlinie.
Okay.
Aber die Arbeitslinie wäre dann... Ja, und wie gesagt, das ist nicht mein Klientel, ja. Hm. Und wie gesagt, auch mit dem... mit dem Jack, den ich so im Auge habe, mit dem Brave wird sowieso hütig, weil der ja safe auf jeden Fall aus der Arbeitslinie kommt. Ja, das wäre halt die sicherere Nummer. Ja. Wenn ich jetzt so viele Leute zusammenkriege, die alle sagen, sie wollen ans Schaf, ja, dann wäre der Brave der Richtige. Und ansonsten wäre es eher der Jack. Mhm. Und wenn da einer sagt, er möchte trotzdem gern hüten, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, wir hatten jetzt in jedem Wurf, hatten wir 2 Welpen, die schon so safe die Kiste gezeigt haben, dass sie hüten wollen. Ja. Dass das ja auch nicht das Problem sein sollte.
Okay, so, gut, dann?
Ein bunter Mix an Möglichkeiten. Manchmal ist, wenn man zu viele Möglichkeiten hat, auch
ja, es ist dann, die Entscheidung fällt dann schwerer. Allerdings, wie wir beide ja auch wissen, das Leben schreibt ja seine eigenen Geschichten. Das heißt, es werden Dinge auch passieren oder sich ergeben, wo man dann sagt, ah, jetzt, das mache ich. Na?
Genau.
Gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und diese erfahrt ihr am nächsten Mittwoch. Ihr habt uns nämlich so viele Fragen gestellt. Es wurden 2 Folgen.